Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Kabarettistin Carolina Tanasialis.
Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast.
Mit mir, Miriam Labus. Caroline Athanasiadis ist Kabarettistin, Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin, Moderatorin und seit kurzem auch Buchautorin. Die Liste ihrer Talente ist lang, genauso wie ihr Nachname, der sich für viele als Zungenbrecher entpuppt. Deshalb hört sie auch auf Caro, Anastasia oder einfach Papadopoulos. Sie ist halb Griechin, halb Wienerin und ganze Kernel-Amazone. In ihrem Musikkabarett bringt sie ihr Publikum zum Lachen und Staunen darüber, wie viele Worte sie in einer Minute unterbringt, ohne dabei atmen zu müssen. Der Atem stockt hingegen immer wieder ihren QuizkandidatInnen beim ORF-Vorabendquiz Smart 10, wenn sie die Antwort nicht wissen. Dabei kann doch niemand alles wissen, können und schaffen. In ihrem neuen Buch appelliert sie besonders an die Frauen, wenn sie betont, imperfekt ist nicht nur eine Vergangenheitsform, sondern eine legitime Lebenseinstellung. Auf der Bühne und im echten Leben ist Caroline Athanasiadis klein und laut und dabei niemals kleinlaut. Schön, dass du da bist.
Oh, danke für die Einladung.
Ich habe jetzt vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen frech gesagt, sie ist klein und laut und gleichzeitig ist gar nicht frech, weil ich bin es auch und ich finde das total positiv. Findest das du auch positiv?
Ja, ich finde es voll positiv. Also ich habe mit meiner Größe und mit meiner Lautheit natürlich manchmal, sage ich mal, angeeckt oder jemanden, wie soll ich sagen, jemanden das, die Angriffsfläche vielleicht gegeben, ja, sich über mich lustig zu machen, aber ich habe das nie zugelassen. Also ich habe das nie so an mich rangelassen, weil ich mir gedacht habe, für meine Größe kann ich genau nichts. Und ich finde, wenn man für etwas nichts kann, dann muss man sich dafür auch nicht schämen, weil was kann ich auch nicht ändern. Und für das Laute, ich war früher viel, viel lauter und habe schon gelernt, dass man das nicht immer sein muss. Aber bei gewissen Themen und in gewissen Situationen bin ich es immer noch gerne. Und da bin ich es auch absichtlich und auch weiterhin, muss ich sagen.
Das ist gut so. Mein Podcast heißt ja Ein Gast, zwei Seiten. Und wir starten mit der Schokoladeseite des Lebens. Und deshalb möchte ich gern wissen von dir, wie charakterisierst du denn deine Schokoladenseite? Was machst du denn, magst du denn so richtig an dir?
Was ich mag, ist meine Arbeitsmoral und meine Zielstrebigkeit. Weil wenn ich mir was vornehme, dann mache ich das auch. Ja, dann ziehe ich das auch durch. Also ich bin mir auch für nichts zu schade. Also das habe ich, glaube ich, von meinem Papa mitbekommen, weil der war selbstständig und hat ein Geschäft gehabt und hat eben sehr viel arbeiten müssen. Und ich habe das von klein auf mitbekommen, dass dir halt nichts geschenkt wird. Und er hat mir immer gesagt, wenn du fleißig bist, dann kannst du alles schaffen, was du möchtest. Und eben sei dir für nichts zu schade und Geld stinkt nicht. Und wenn du arbeiten kannst, dann arbeite. Und es ist wurscht, was es ist. Und das habe ich auch sehr beherzigt. Also ich habe auch jede Arbeit, die ich gemacht habe, gern gemacht. Also ich habe in der Gebietskrankenkasse gearbeitet, habe dann gemerkt, das möchte ich nicht machen, aber ich habe es halt gemacht und ich habe auch im Telefon-Callcenter gearbeitet und im Catering und in der Gastronomie und ich habe viele Sachen gemacht. Und überall, wo ich war, habe ich immer versucht, das Beste zu machen. Und ich glaube, das ist eine Qualität, also die schätze ich auch sehr an anderen, wenn sie einfach die Dinge, die sie tun, gerne tun und mit Begeisterung tun. Und ich finde, man kann jedem Beruf was Schönes abgewinnen. Also ich habe auch urgern im Supermarkt gearbeitet, muss ich sagen. Ja. Und ich hätte mir das in der Pandemie, habe ich mich schon erkundigt, ob ich irgendwo arbeiten kann. Ja. Ich hätte auch Regale geschlichtet oder mich an die Kasse gesetzt. Mir wäre das egal gewesen. Also ich arbeite gerne und diese Arbeitsmoral, das mag ich wirklich. Oder ich sagen wir mal, ich mag ich an mir. Ich bin froh, dass ich sie habe, sagen wir mal so.
Wie hoch ist da dein Anspruch auch bei den Tätigkeiten?
Sehr hoch. Also das ist vielleicht auch eine schlechte Seite, weil ich halt einen sehr hohen Anspruch habe und ich nicht verstehe, wie man sich mit weniger zufrieden gibt. Ich bin sehr perfektionistisch. Ich versuche immer alles super, super zu machen. Vielleicht liegt das auch an meiner Größe, das habe ich ja auch irgendwie mitbekommen. Das ist vielleicht, weil ich immer klein war und ich mich immer ein bisschen mehr anstrengen musste, dass ich gesehen werde und so, habe ich immer versucht, alles super gut zu machen. Und das ist halt zu einem ausgewachsenen Perfektionismus geworden. Was ich aber nicht schlecht finde. Also ich bin nicht eine, die auch auf die Bühne geht und sagt, ja, es wird schon passen, es wird schon passen, es ist ja wurscht, das passt schon. Diese Mentalität, die liegt mir fern. Also das mag ich auch gar nicht, weil was ich auch gelernt habe in der Ausbildung ist, die Leute, die kommen ins Theater, die zahlen dafür, die haben vielleicht sich was Schönes zum Anziehen gekauft, dann sind sie vielleicht essen gegangen vorher und dann kommen sie ins Theater und die haben vielleicht viel Geld ausgegeben für diesen Abend, haben vielleicht hingespart auf diesen Abend und dann kann ich mich nicht auf die Bühne stellen und sagen, ja, das klopfe ich jetzt runter und spiele das halt irgendwie. Also das liegt mir fern. Ich möchte, dass jeder einfach das Beste sieht und dass ich auch das Gefühl habe, so, ich habe das Beste gegeben für den Moment.
Mhm. Gibt es etwas, das du mit der Zeit gelernt hast, an dir zu lieben, das du vielleicht noch vor ein paar Jahren nicht so mochtest?
Ja, auch diese Perfektion oder diese Schnelligkeit, da habe ich oft gemerkt, dass ich Menschen damit überfordere, also auch mit meiner Direktheit. Das muss ich sagen, also ich bin ein sehr, sehr direkter Mensch, habe aber bemerkt, dass im Endeffekt die Leute das sehr an mir schätzen. Also ich habe am Anfang immer, ich sage einfach immer, was ich mir denke und es weiß auch jeder, woran er bei mir ist. Also es ist nicht so, dass sich jemand umdreht und ich im Rücken einen Hackel reinhaue. Bei mir weiß er genau, wenn ich ihn nicht mag, dann sage ich ihm das auch. Natürlich einfach ja, in gepflegter Art und Weise, aber ich kann Heuchlerei nicht ausstehen. Und deshalb war ich halt, ich bin halt immer gnadenlos ehrlich. Und früher habe ich mir gedacht, mach bitte, jetzt reiß dich zusammen und kannst halt vielleicht ein bisschen schwindeln oder nicht so ehrlich sein. Also weißt du, was ich meine mit schwindeln? Also dass man so sagt, ja, man muss halt nicht immer, ja.
Ein bisschen kaschieren manchmal.
Kaschieren. Und damit habe ich früher gehadert, aber jetzt weiß ich, dass die Leute das auch an mir schätzen, dass ich genau so bin. Also ich habe Jahre später kommen Leute und sagen, du, eigentlich warst du damals die Einzige, die mir das so gesagt hat und die, das hat dann halt in mir gearbeitet und ich bin erst später drauf gekommen, dass du vielleicht recht hattest damit und so. Und deshalb denke ich mir, ja, wie gesagt, das ist mein Wesen und das bin halt ich. Ja, und ich verstehe aber auch, dass vielleicht manche damit nicht zurechtkommen. Aber ich kann einfach besser so leben. Ich habe keine unausgesprochenen Sachen. Ich habe weniger Magengeschwür, sagen wir mal so.
Das ist schon mal der erste und der wichtigste Grund, das so zu sein, wie man selber einfach auch ist.
Ja.
Und setz dich auch, das stelle ich auch immer wieder fest, halt letztendlich auch durch, weil langfristig irgendwas vorzuspielen,
das geht nicht.
Genau,
geht einfach nicht. Das ist anstrengend. Ja. Das ist so furchtbar anstrengend.
Nein. Und kostet unnötige Energie.
Genau.
Wenn wir jetzt auch über die eben auf der Erfolgsseite sind, über die wir sprechen. Was ist denn für dich auch überhaupt Erfolg? Du hast schon so viel gemacht. Wie definierst du Erfolg?
Erfolg ist, das machen zu können und auch Geld damit zu verdienen, was man liebt. Dann ist man erfolgreich. Und das ist eben egal, ob du jetzt auf der Bühne stehst oder ein Unternehmen hast oder auch einfach angestellt bist und sagst, ich bin einfach da angekommen, wo ich möchte. Also wenn ich in der Früh aufstehe, gerne in die Arbeit gehe und mir vielleicht einen schönen Urlaub leisten kann oder mal die Schuhe, die ich vielleicht nicht mehr brauche, aber die einfach total schön sind, das ist für mich, finde ich schon, was Erfolg ausmacht, wo ich sage, ich bin glücklich, ja, ich kann ein erfülltes Leben leben, ich habe einmal Zeit, mit meinem Partner schön essen zu gehen oder das, also das ist für mich Erfolg, ja, die Zeit auch zu haben, die Zeit sich zu nehmen, sich eine schöne Zeit zu machen. Mhm. Ja. Was ich definiere mit eben ja, mal zum Heurigen zu gehen oder mal in ein schönes Restaurant oder eben mal 3 Tage mit meinem Mann in die Wachau abzuhauen. Das ist für mich, dass ich mir das leisten kann und dass ich das machen kann, das ist für mich ja, das ist Erfolg, dass ich das schaffe. Mhm. Beziehungsweise auch bei den Kernen-Amazonen besonders, wo ich gesagt habe, jetzt haben wir es geschafft, ist, dass die Gudrun und ich mittlerweile einfach nur zum Auftritt kommen, uns schminken, fertig machen, anziehen und auf die Bühne gehen und danach wieder abhauen. Ohne mit dem Techniker sprechen zu müssen, ohne einen Soundcheck zu machen, ohne was aufzubauen. Das haben wir alles früher gemacht. Ja, jahrelang haben wir einfach, sind wir um 2 Uhr weggefahren, am Nachmittag sind irgendwo hingefahren, selber, haben alles aufgebaut, haben alles gemacht und dann haben wir gespielt und dann haben wir wieder alles abgebaut, sind nach Hause gefahren und waren um 2 Uhr in der Früh wieder zu Hause. So, das ist für mich ein unglaublicher Erfolg, jetzt ein Team zu haben, das die Auftritte organisiert und das auch vor Ort alles regelt. Das ist für mich, also deshalb sage ich, da habe ich es geschafft.
Und wie würdest du definieren, dass auch ein Stück, eine Fernsehshow erfolgreich ist? Machst du es auch an irgendwelchen Zahlen fest oder am
wenig an Zahlen. Also ich beschäftige mich relativ wenig damit. Man merkt, wie die Leute rausgehen. Man merkt auch an der Mundpropaganda dann. Also man merkt ja auch an den, ob die Vorstellungen ausverkauft sind oder nicht oder ob die Nachfrage nach den Vorstellungen groß ist oder nicht. Daran merkt man schon. Und wir hatten auch erfolgreichere und unerfolgreichere Stücke, obwohl die Gudrun und ich sehr verwöhnt sind und auch sehr tolle Fans haben, die uns wirklich immer die Stange gehalten haben. Und natürlich merkt man, okay, das Programm war vielleicht euphorischer oder bei dem Programm sind sie noch glücklicher rausgegangen, aber das sind dann Nuancen. Beziehungsweise gibt es dann halt immer die Leute, die sagen, ja, das ist viel besser als das andere und die andere, nur das andere hat mir aber besser gefallen. Also es ist so individuell, aber zum Beispiel im Fernsehen, weil ich weiß noch, bevor das Quiz begonnen hat, haben sie mich gefragt, ja, werden Sie jetzt das Vorabendprogramm vom ORF, werden Sie das retten, werden Sie die Quoten retten? Und ich so, also ich sehe mich nicht als Retterin, ich mache halt einfach ein Quiz und ich mache es so gut ich kann und ich mache, wenn ich ein Projekt mache, da haue ich mich rein, so gut, wie gesagt, nach besten Kräften. Und dann schauen wir mal, also ich bin jetzt dann nicht hingegangen, um zu sagen, so, und jetzt kommt Superwoman und rettet den ORF. Also ich meine, das ist ja absurd, ja. Aber was sich halt jetzt zeigt oder was ich dann hin und wieder so mitbekomme, ist, dass die Quoten super sind und über den Erwartungen liegen und sehr gut sind. Und natürlich freut mich das dann. Das ist ja nicht so, dass ich das nicht mitbekomme, aber ich suche die Quoten nicht. Ich denke mir nicht, stehen da früh auf und denke mir, was waren da für Quoten? Mhm. Und also das würde mich ja, das würde mich ja verrückt machen. Mhm. Das finde ich. Nein, das finde ich auch kontraproduktiv.
Das ist vielleicht aber auch gerade das Erfolgsgeheimnis, mit dieser Lockerheit ranzugehen und sich auch den Druck von außen und du rettest das jetzt und gar nicht aufladen lassen, sondern zu sagen, ja, ich mache mein Bestes. Das ist ja der einzige Zugang, weil das ist ja das Einzige auch, was du beeinflussen kannst.
Genau, da wären wir wieder da. Weil ich finde, ich kann viel ändern und man kann selbst wirklich viel tun, um Änderung herbeizurufen. Aber bei Dingen, die man eben nicht ändern kann, da finde ich, wenn man da zu viel Energie und Gedanken hineinsteckt, da wird man nur verrückt.
Hm. Ja. Und in Gedanken reinstecken, auch wenn du jetzt mit deinen Fans sprichst oder wenn ihr interagiert, auch nach dem Kabarett zum Beispiel, passiert das, dass ihr dann auch mit dem
wir sind immer, das ist zum Beispiel ein Alleinstellungsmerkmal jetzt nicht, aber unser USB ist, dass wir immer nach der Vorstellung, egal wo, egal wann, egal wie, wir stehen nach der Vorstellung immer draußen und verabschieden unser Publikum, immer schon. Also wir sammeln ja auch Geld für Kinderorganisationen und wir verkaufen auch Sachen, also Merchandising und natürlich die Leute freuen sich, wenn sie dann ein Autogramm kriegen oder nochmal kurz mit uns sprechen können oder ein Foto machen können. Und ich finde das so nett, weil auch ich, wenn ich Fan bin von etwas, ich freue mich ja auch, wenn ich nachher meinen Künstler sehe. Und das haben wir immer gemacht. Das machen wir seit bald 20 Jahren. Und das haben uns manche gefragt, naja, ich meine, jetzt braucht es ja nicht mehr, wollt es nicht, könnt ihr damit aufhören? Und ich habe gesagt, nein, warum? Mhm. Also wenn wirklich eine von uns krank ist oder nicht ganz fit ist, dann geht halt nur die andere raus oder so. Das passiert schon mal, aber das ist ganz selten. Mhm. Und das ist sehr wichtig, dieser Kontakt zum Publikum und auch die Kommunikation mit dem Publikum, weil die sagen dir dann auch, du, das war super oder das war jetzt nicht so leibend. Ja, die kommen ja auch sehr ehrlich daher und das ist wichtig.
Und gehst du dann eben auch, wenn man dir dann ehrlich begegnet, wie ernst nimmst du das dann auch? Auch im Sinne von, baut ihr das oder berücksichtigt ihr das vielleicht sein oder andere Feedback auch im nächsten Programm oder gleich am nächsten Tag bei der nächsten Vorstellung?
Ja, wir nehmen uns Kritik sehr zu Herzen, aber nicht zu sehr zu Herzen. Also soll nicht heißen, dass wir das nicht hören, was die Leute sagen, aber du musst natürlich auch eine Linie verfolgen. Also wenn manche sagen, ja, das ist mir zu belanglos oder ihr sagt da nichts aus mit dem Stück, und ich sage, ja, das war eine Entscheidung. Das war eine Entscheidung, dass wir sagen, wir machen kein politisches Kabarett, wir machen vielleicht gesellschaftskritische Sachen, aber wir wollen die Leute unterhalten, wir wollen den Leuten Spaß bereiten, ohne mit dem kritischen Finger auf die politische Landschaft zu zeigen. Ja. Das war eine Entscheidung. Es gibt Menschen, denen taugt das aber nicht. Die sagen, das ist ihnen zu wenig, was ich verstehen kann. Ja, weil manche sagen, ich will das, ich brauche das. Aber es gibt sehr viele, die sagen, ich brauche das nicht. Und da muss man schon seiner Linie treu bleiben und sagen, ja, oder die sagen, ja, muss ich, also singen braucht es nicht, redet lieber nur. Oder die sagen, nein, man sollte jetzt mehr singen. Da muss man natürlich dann die Waage, also die Waage halten. Mhm. Ja, denen, die sagen, bitte macht es doch nur Musical, und die anderen sagen, bitte singt es lieber nicht. Weil, ja, das ist auch eine Geschmackssache. Und da müssen dann wieder wir zu uns kommen und sagen, gut, aber was wollen wir weitermachen, weitergeben, was wollen wir, dass die Leute sehen? Das heißt, es fließt ein, aber wir lassen uns nicht fertig machen davon.
Man kann sie auch letztendlich nie allen recht
das
machen.
Das wollte ich auch noch sagen. Das haben wir auch gesagt. Das haben wir aber erst über die Jahre wirklich verstanden und wirklich verinnerlicht. Weil bis zum Schluss denkst du, nein, aber der hat das gesagt. Und der hat aber, jetzt haben wir gesagt, jetzt könnte man das so. Und ich habe dann auch gesagt, du, irgendwann wirst du ja deppert. Sag ich, du kannst ja nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Das funktioniert nicht. Das ist wie ein Mensch. Du verstehst dich mit dem einen und mit dem anderen nicht so gut. Das ist ja normal. Und das haben wir uns erst jetzt eigentlich seit den letzten zwei Programmen oder den letzten Programmen wirklich gesagt, so, wir können es nicht allen recht machen, entweder denen taugt es oder nicht.
Und seid ihr euch da auch einig? Also, oder wie, ergänzt ihr einander da vielleicht auch, wenn die eine gerade zweifelt, holt die andere sie raus oder so?
Ja, das machen wir auch. Also es hat jeder, also wir sind wirklich 50-50 stimmberechtigt, sage ich einmal. Und wenn eine das nicht machen will, dann machen wir es auch nicht. Und wenn die eine unbedingt und das und sowas und nicht locker, also dann geht man halt wirklich die Argumente durch und schaut oder probiert es einmal aus. Und wenn es dann klappt, dann bleibt es drin. Und wenn es nicht klappt, dann nimmt man es auch wieder raus. Also da arbeiten wir schon zu lang zusammen, als dass wir sagen, ja, das geht gar nicht oder das geht. Also wir wissen einfach, wie wir miteinander umgehen.
Und wart ihr vorher auch schon Freundinnen und habt dann begonnen, miteinander auch zu arbeiten?
Nein, oder gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Bin nur eingesprungen quasi. Also wir haben uns in der Ausbildung kennengelernt. Ich habe sie choreografiert. Ich durfte sie zum Tanzen bringen, die Gudrun. Und habe mir gedacht, es waren sehr viel talentiertere als die Gudrun, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber sie ist mir deshalb aufgefallen, weil sie eine Arbeiterin war. Weil sie einfach nicht locker gelassen hat und so lange geübt hat, bis sie es gekonnt hat. Da waren andere da, die haben es einfach leichter, denen ist leichter gefallen. Es gibt ja Menschen, denen zeigst du das und die haben das. Gehöre ich auch ein bisschen dazu, und das ist oft bei der Gudrun und bei mir immer so, sie weiß schon, okay, du kannst das jetzt, ich brauche ein bisschen. Das weiß ich aber jetzt auch. Ja. Über die Jahre haben wir uns da sehr gut kennengelernt. Am Anfang hat mich das voll genervt, da habe ich gedacht, mein Gott, wieso sind die so langsam? Und sie hat sich wahrscheinlich gedacht, mein Gott, warum sind die so schnell? Aber jetzt wissen wir das und jetzt schätzen wir genau das am anderen. Ja. Aber am Anfang, das war keine Liebe auf den ersten Blick, sondern das war halt, okay, ja, ich habe eben mit ihr zusammengearbeitet und dann hat sich das erst vertieft und intensiviert.
Das finde ich sehr schön. Ja. Und ist es auch so, dass wenn weil ich habe mich jetzt gerade in die Gudrun reinversetzt, irgendwie, weil ich, wenn ich mich dann auch kleiner fühle, noch kleiner als ich sowieso schon bin, hilft das natürlich erst recht nicht, wenn eine andere dann neben mir sagt, na, warum brauchst du so lange?
Ja, genau. Das ist nicht nett. Natürlich, da war ich auch. Ja, also ich war auch nett, sehr ungeduldig. Ja. Ich bin immer noch viel ungeduldiger. Ja. Ich bin von Natur aus schnell. Aber sie hat gelernt, mit dieser Schnelligkeit umzugehen und sie auch zu nutzen und sich das irgendwie anzueignen. Und ich habe im Gegenzug einfach auch schätzen gelernt, eben diese Langsamkeit und diese Bedachtheit. Und habe mir gedacht, na okay, gut, vielleicht machen wir es doch nicht so, vielleicht machen wir es dann doch anders, weil wenn ich es mir nochmal überlege. Früher habe ich es mir nicht überlegt, früher habe ich es einfach gemacht. Also wir haben von beide Seiten haben einfach gelernt, dass beides cool ist. Ja?
Ich habe gerade mit Gudrun ein Interview gesehen, wo sie über dich spricht, bei deinem neuen Programm oder anlässlich deines neuen Programms. Und da sagt sie, die Veränderung, die sie bei dir wahrnimmt, ist so, dass du dich immer mehr auf dieses Impro auch einlässt und immer mehr auch den Zufall und nicht so das Kontrollierte, was dich noch menschlicher macht. Nimmst du das auch wahr und ist diese Entwicklung was, was du vielleicht eben von ihr auch ein bisschen gelernt hast?
Ja, also wir haben das beide gelernt. Also diese Impro-Geschichte, die haben wir beide, also perfektioniert kann man nicht sagen, weil Impro kann man nie perfektionieren. Aber den Mut zur Impro haben wir beide durch unsere Vorstellungen und durch Dinge, die passiert sind bei Vorstellungen, haben wir wirklich bis zum Exzess durchgemacht, ja, und sind jetzt natürlich dadurch sehr viel flexibler. Wenn irgendwas, also uns kann quasi nichts mehr passieren auf der Bühne. Wir haben komplette Stromausfälle gehabt, wir haben Bühnen gehabt, die zusammenbrechen. Wir haben Leute, also es ist wirklich Leute im Publikum, denen es nicht gut geht. Also wir haben einfach so viele Dinge schon erlebt, da kann dich so schnell nichts mehr umhauen. Und das nehme ich natürlich auch in mein Solo-Programm mit, auch klar, ja, weil zu zweit, da kannst du immer miteinander reden, aber beim Solo ist dann schwierig, weil da bist halt allein und musst den Alleinunterhalter spielen. Und da bin ich natürlich lockerer geworden, aber das haben wir beide zusammen erst lernen müssen, weil wir waren beide, kamen aus der Schule und da hast du einen Text gehabt und ein Lied gehabt und das hast du halt so aufgeführt und das hast du halt so gemacht und am Schluss hast du dich verbeugt und bist gegangen. So, und das war eine gute Vorstellung. Wenn irgendwas passiert ist, war das, oh Gott, nein, das ist passiert und furchtbar und die Leute denken sich sicher, oh, schrecklich, bis sie draufgekommen sind, na, genau das ist lustig, genau da ist das Leben eben. Das heißt, das haben wir bei den Kernel-Amazonen das erste Mal so richtig begonnen hat, diese Impro, wie es der Gudrun richtig schlecht gegangen ist, weil sie hat einen Bandscheibenvorfall gehabt und da hätten wir eigentlich mehrere Vorstellungen absagen müssen, weil wir unsere Show nicht mehr so spielen konnten. Es ging einfach nicht. Also es ging rein körperlich, wäre es nicht gegangen. Mit auf dem Boden und tanzen und ich sag, du, okay, wir hatten Vorstellungen, wir wussten, die kann eigentlich nicht und sagt, gut, was machen wir? Wir machen halt irgendwie, wir singen die Lieder, ich nehme dir das ab, dazwischen reden wir halt irgendwas. Das war ganz, ganz, ganz arg eigentlich, diese Situation. Und aus dieser unfassbaren Not heraus ist es entstanden, dass wir angefangen haben zu improvisieren auf der Bühne. Und da war ich natürlich auch, also, weißt du, ich habe auch nicht gewusst, puh, was passiert denn jetzt? Weil ich habe auch nicht gewusst, wird sie es aushalten? Werden wir die Vorstellung überstehen? Wie geht's ihr? Was muss ich tun? Also da wirst du automatisch in das kalte Wasser geschmissen und wir sind 1000 Tode gestorben beide, ja. Haben aber bemerkt, es funktioniert, es geht. Und haben das dann kultiviert und haben gemerkt, dass so auch etwas Tolles entstehen kann. Und so ist eigentlich unser Best-of entstanden, das jetzt eines unserer erfolgreichsten Stücke ist.
Das heißt, ihr habt auch dann letztendlich gar keine Vorstellung abgesagt?
Nein, wir haben keine Vorstellung abgesagt. Ich weiß, es ging um Silvester damals. Das war, ich weiß gar nicht, welches Jahr, aber es muss 10 Jahre her sein oder 8 Jahre, ich weiß es nicht. Jedenfalls haben wir Doppelvorstellung gehabt, Silvester. Und eine Silvestervorstellung abzusagen, das ist halt wirklich, weil wie willst du die verschieben? Ja. Wohin willst du die hinschieben, eine Silvestervorstellung, ja? Und ich habe eigentlich ein schlechtes Gewissen gehabt, auch dem Publikum gegenüber, weil ich sagte, mein Gott, ich meine, weißt du, eben, da kommt wieder das. Sie haben gezahlt und da muss was Besonderes sein und das muss so toll sein und bla. Und ich habe gesagt, du, bevor wir das absagen, machen wir das Beste draus. Wir machen einfach das Beste draus. Und das Arge an dem Ganzen war, dass wir, ja, ich bin halt nachher dann draußen gestanden, habe mich verabschiedet von den Leuten. Und da sind Fans von uns oder Leute, die uns schon öfter gesehen haben, rausgegangen und gesagt, das war die beste Vorstellung von euch jemals. Und ich bin dann nach hinten gegangen und gesagt, Gudrun, da gehen die Leute raus und sagen, das war unsere beste Vorstellung. Wieso schreiben wir überhaupt ein Stück? Wieso überlegen wir, sitzen 2 Jahre von der Idee bis zur Umsetzung und dann improvisieren wir, reden über irgendeinen Schaß und machen uns halt lustig über uns oder über das Leben und irgendwie, und das finden sie am lustigsten. Ich habe gesagt, das ist ja fast tragisch. Ja. Aber wie gesagt, wir haben uns ja Themengebiete gesucht, haben darüber geredet und haben halt Silvester, haben halt das Jahr-Revue passieren lassen. Also wir haben schon was gemacht, aber natürlich nichts Geskriptetes. Es war nichts wirklich Überlegtes. Mhm. Und das hat den Leuten am besten gefallen.
Ich habe jetzt gerade Gänsehaut gehabt, wie du das gesagt hast, weil das eben genau auch meine Hoffnung ist oder auch ist schön, wenn es dadurch auch immer wieder mal bestätigt wird, weil genau da, wenn es eben nicht perfekt ist, und damit kommen wir eben auch in die zweite Seite rein, nicht perfekt ist, ist auf den ersten Blick für uns manchmal unangenehm, aber beim Publikum und beim Gegenüber kommt es super cool und vielleicht sogar besser an, wie du das jetzt schilderst.
Ja, weil es ist, es ist wirklich sehr spontan und ich glaube, das spürt das Publikum auch. Wenn es nicht, also wenn sie diesen, ist das jetzt passiert oder haben sie das irgendwie schon geplant? Also das ist natürlich lustig, wenn du damit dann beim Publikum spielst.
Gerade weil wir eben auch über das Unperfekte sprechen, möchte ich da jetzt auch zu deinem Buch überleiten, wo es ja eben auch, genau dieses Zitat hat mir sehr gut gefallen, imperfekt ist nicht nur eine Vergangenheitsform, sondern eben auch eine legitime Lebenseinstellung. Was ist denn an dir auch oder in deinem Leben unperfekt, was aber auch manchmal nervt, dass es eben unperfekt ist?
Zeit, die Seite zu wechseln.
Was wirklich nervt, ist, ich bin im Grunde genommen ein fauler Mensch. Ich weiß, das sagen alle, das ist ja Blödsinn. Doch, ich bin ein sehr fauler Mensch. Ich glaube auch, dass ich deshalb oft so schnell arbeite, damit ich wieder Zeit habe, um faul zu sein. Ja, das klingt absurd, aber ich versuche alles hinter mich zu bringen, dass ich mich auf mein Sofa legen kann und einfach nur gerade ausschaue. Und das ist natürlich, es bleibt manchmal auch viel liegen und dann mache ich es ultraschnell wieder, ja. Aber ich lasse viele Dinge bis zum Schluss. Ich halte mir die, also ich, wie bei der Matura, ich habe 2 Tage vorher angefangen zu lernen, ja, furchtbar, dafür habe ich durchgelernt. Mir ging es natürlich urschlecht, weil ich nicht geschlafen habe und ich war urnervvoll, hätte ich mir alles ersparen können. Aber ich bin so ein Typ, ich verstehe, und jedes Mal denke ich mir, na, beim nächsten Mal mache ich es anders, weil ich halte das eigentlich selber nicht mehr aus mit mir, ja. Und für meinen Mann ist das dann natürlich auch ein Wahnsinn, weil ich, also ich mache schon Dinge im Haushalt, das hat jeder so seinen Teil. Ich bin, die Küche ist so mein Reich, aber halt nicht nur, ist auch seins. Also er macht alles und ich mache dann halt manchmal da was und manchmal da was. Ja. Und ich glaube, das ist für ihn halt, er ist unglaublich. Also ich weiß nicht, ob ich mich aushalten würde an seiner Stelle, weil er checkt einfach so viel. Also ich bin zwar die Organisatorin, ich check einfach so die Familienplanung, aber wenn ich mal nicht da bin, checkt er das auch. Natürlich mache ich die Wäsche auch, aber er ist da noch schneller. Er macht es einfach. Wenn ich mir denke, ah, passt, dann mache ich dann, morgen könnte ich die Wäsche machen und dann ist es schon gemacht. So, ja. Und ich glaube natürlich, dass er manchmal, sich denkt, na, es wäre schon super, wenn sie da irgendwie, ja, aktiver wäre. Und das denke ich mir dann auch manchmal, aber ich bin da, bin ich zu faul, muss ich ehrlich sagen.
Sagt er das dann auch manchmal?
Also nein.
Wirklich?
Nein. Nein, er bittet mich dann Dinge zu tun. Er sagt dann, bitte könntest du das dann mal wegräumen? Da weiß ich schon, er hat sich schon 3 Wochen überlegt, dass er mir das sagt. Und dann weiß ich, ich spüre auch schon vorher, wenn irgendwo so Zettelberge sind, wo er sagt, du, die Kredenz, es wäre super, wenn man die, weil jetzt kommen dann Gäste und das könnte man dann doch verwenden für das, was es halt ist, als Kredenz halt. Und dann weiß ich schon, okay, gut, ja. Also er ist wirklich unglaublich geduldig, unglaublich. Also dafür liebe ich ihn auch, wie er da, damit umgeht, ja. Das ist eigentlich unglaublich.
Und es ist auch unglaublich, dass du, wenn du sagst, du bist faul und machst alles auf dem letzten Drücker und dann in einer Geschwindigkeit, aber trotzdem auf so hohem Niveau, weil manchmal ist ja diese Geschwindigkeit dann auch ein bisschen hudeln und Teampfuschen, oder?
Ja, nein, das mache ich nicht. Da mache ich das dann, dann mache ich das ultra genau. Also das ist ja absurd.
Aber das ist ja ein Widerspruch.
Ja, aber in meinem Chaos kenne ich mich auch total aus. Das wird der kennen, wenn, es gibt sicher viele Menschen da draußen auch, hoffe ich, nein, ich weiß es, weil ich kenne einige auch, die haben Schreibtische, wo du dir denkst, da kann ja keiner arbeiten. Da findest du ja nichts. Aber ich weiß jeden Zettel, den ich unter welchem Berg irgendwo finde. Und wenn ich es ordne, weiß ich es oft nimmer. Weil dann denke ich mir, nein, also das ist so absurd. Ich weiß nicht, was da im Hirn abgeht, dass ich in meinem Chaos, in meiner Unordnung mich besser zurechtfinde als in einer Ordnung. Ja, ich weiß es nicht. Oder vielleicht brauche ich das auch. Oder vielleicht ist das eben mein Tick anscheinend. Aber ich brauche eine gewisse Unordnung in meinem Leben.
Ich glaube auch, dass vielleicht stimmt das jetzt überhaupt nicht. Ich habe für mich die Theorie und hatte ich in unterschiedlichen Situationen schon bestätigt, dass kreative Menschen auch so ein bisschen chaotisch sein müssen oder sind eben oft dann, weil das eben zusammengehört irgendwie. Das Kreativsein und das so verrückt, ja, kreativ, ja, im positiven Sinn verrückt halt.
Da glaube ich, da hast du, wirst du recht haben, weil es gibt viele. Es gibt natürlich auch viele, die sind ganz akribisch, aber es gibt eher die, die, die so dieses kreative Chaos, sagt man ja auch.
Ja, genau.
Dass man das dann ordnet irgendwie und kanalisiert und dass man das oft irgendwo anders aber dann auslebt. Mhm. Und das ist meistens der Haushalt. Mhm. Oder meistens irgendwie so. Deshalb auch, jetzt habe ich wieder die Steuer gemacht, ja. Und das ist für mich wirklich eine Qual. Ich denke mir, es kann ja wohl nicht so schwer sein, seine Zettel zu ordnen und irgendwie abzulegen gleich am Anfang. Das kann ja nicht so. Doch, es ist. Das ist für mich furchtbar. Ich denke mir dann, nein, nein, lass ich da liegen. Na, geht das, na, das kann ich ja dann. Na, morgen, ich weiß ja dann eben. So, und dann ist ein Jahr vergangen und du kennst dich überhaupt nicht mehr aus mit deinen Zetteln, anstatt dass man es gleich macht. Und jedes Mal, wenn ich die Steuer mache, sage ich, beim nächsten Mal mache ich es anders. Und es ist nicht so.
Genau. Und vor allem würde man den ja auch viel kürzer brauchen, wenn man das schon vorher sortiert hätte. Dann müsste man in dem Moment, und man würde es nicht so viel zu, oder nicht so weit vor sich herschieben, weil man denkt, ja, das ist schnell erledigt. Aber genau. Es ist dann eben nicht schnell erledigt, weil alles durcheinander ist.
So ist es.
Kenne ich leider sehr gut.
Oh Gott, bin ich erleichtert.
Das erkenne ich auch immer wieder in diesem Podcast. Wir sind einfach mit nichts allein auf der Welt.
Nein, gar nichts. Wir sind nicht allein.
Und auch dafür ist dein Buch, finde ich, großartig. Und du thematisierst eben auch da vermeintliche Tabuthemen und sagst auch zum Beispiel, stellst du die Frage, bin ich zu unfähig, zu unorganisiert oder einfach zu anspruchsvoll? Wie würdest du diese Fragen beantworten?
Ich glaube, dass der Mensch generell einen Anspruch an sich selbst hat und ans Leben auch, also was man sich erwartet. Man muss im Alter dann so und so viel Geld verdienen und man muss so und so aussehen und man muss ein Auto haben oder man muss, es hat ja jeder was anderes, aber ich glaube, dass man sich zu viel Druck macht, anstatt dass man einfach schaut, was kommt. Das ist oft eine Qualität, die vielleicht auch erst im Alter dazu kommt, dass man dann merkt, dass man eben nicht auf alles Einfluss hat. Was ich schon glaube, ist, dass man mit Fleiß natürlich sicher mehr erreicht als mit ist wurscht, das glaube ich schon. Aber ich glaube, dass so eine gewisse dieser übermäßige Fleiß oder dieses zu verbissen sein, das hemmt dich einfach mehr. Weil du siehst vielleicht Dinge dann nicht, wenn du diesen Tunnelblick hast und sagst, dort muss ich hin und das muss ich jetzt schaffen. Dann verpasst du es vielleicht links und rechts zu schauen und zu checken, dass da eigentlich, wenn ich links abbiege, dass das dann schon da ist und nicht geradeaus. Also ich glaube, dass wir uns viel zu hohe Ziele für zu kurze Zeit setzen. Also ich finde, man sollte sich schon Ziele setzen und man sollte sagen, hey, das will ich mal erreichen und das will ich schaffen. Aber die kleinen Ziele bringen einen auch weiter. Aber was wir oft alles wollen und gleichzeitig und sofort und muss jetzt, weil sonst bin ich irgendwie nicht gut genug für diese Welt. Also das ist ja voller Blödsinn. Vor allem, wer macht denn diese Regeln? Ja, also das,
wir selbst dann oft, oder? Oder die Gesellschaft auch natürlich.
Ja, wir selbst. Schon, aber das ist, gerade bei Frauen muss ich da jetzt auch wieder, das muss ich einfach immer wieder sagen, wir machen uns viel zu viele Gedanken. Und ich glaube, da können wir uns ein Scheibchen von den Männern abschneiden. Das meine ich ganz ernst. Männer machen sich nicht zu viele Gedanken. Das meine ich jetzt aber nicht im negativen Sinn. Ich meine, dass es auch eine Qualität ist, einfach mal im Hier und Jetzt zu sein und nicht zu weit zu denken. Weil wir Frauen denken, okay, wenn ich jetzt das mache, dann könnte das und dann könnte das vielleicht das resultieren, dann könnte das auch noch passieren und sowas. Und ein Mann macht es und schaut dann, passiert's? Okay, dann beschäftige ich mich mit dem Problem. Und ich finde, das könnten wir Frauen uns ein bisschen zu eigen machen. Wir machen uns oft viel zu sehr verrückt, weil wir eben dort perfekt sein wollen und da und in der Arbeit müssen wir funktionieren und zu Hause auch. Und das geht halt einfach nicht. Wir müssen einfach schauen, wenn ich in der Arbeit bin, darauf vertrauen, dass die Kinder dass die Kinder versorgt sind, wenn wir es eh organisiert haben. Und wenn wir zu Hause sind, darauf organisieren, dass die Arbeit nicht davonläuft, wenn wir jetzt einmal nicht da sind. Mhm. Und das, da machen wir uns den Druck schon sehr selbst, muss ich sagen. Ja, also.
Definitiv. Und es ist vielleicht noch einmal eine Spur leichter, obwohl es da schon extrem schwer ist, im Job oder wenn es andere Dinge betrifft, auch zu sagen, okay, vom Gas ein bisschen weniger reicht auch oder so. Aber erst wenn es um die Kinder geht, das Beste und Wichtigste, was man im Leben hat, Wie geht's dir da? Wie perfektionistisch oder eben auch, ja, keine Fehler machen, weil wir haben ja von Psychologie, wir beschäftigen uns ja viel mehr mit der Psychologie jetzt, als wir jung waren.
Ja, das stimmt.
Und deshalb ist Fluch und Segen gleichzeitig, dass wir viel mehr von der Psychologie, welche blöden Sager haben Auswirkungen dann vielleicht, weiß nicht wie lang, für die Kinder.
Ja, das stimmt. Das hat man aber immer noch, das habe ich auch. Also ganz ehrlich, ich bin keine perfekte Mutter, also ich bin weit entfernt von
einer perfekten Mutter. Es ist niemand.
Nein, eben, und das wollte ich eben mit dem Buch auch zeigen. Es ist niemand perfekt. Das geht auch gar nicht. Und jedem reißt mal der Geduldsfaden. Und jeder zuckt da mal aus. Es geht nur darum, wie gehst du damit um danach? Ja, weil, dass man ausrastet, weil ein Kind dich sowas von an deine Grenzen bringt, ja, und das machen Kinder auch und das müssen Kinder auch. Kinder müssen probieren, wie weit geht's. Das ist ja das Sinn, weil sonst kennen sie sich ja nicht aus nachher. Also es bringt auch nichts, alles zuzulassen. Da bin ich strikt dagegen. Man kann Kinder nicht, naja, sie müssen sich entfalten und sie müssen halt schauen. Und diese anti-autoritären Geschichten, die helfen den Kindern nicht weiter, weil im Leben, das Leben ist unfair. Das Leben rennt nicht immer leicht und nicht immer lustig ab. Und es sind nicht immer, ja, na, probier, kein Problem. Ja, dann schreibst halt mal eine Woche keine E-Mails, wenn du keine Lust hast. Na, passt schon, ja. Nein, das oder ja, na, dann weißt du, auch bei handwerklichen Berufen, bei der Werkstatt, na, willst du das nicht reparieren? Na, passt, na, okay, dann mach's halt nicht oder dann gehst halt was essen inzwischen. Das geht nicht. Du musst einfach deine Leistung auch bringen. Aber natürlich finde ich es wichtig, dass du Kinder auch in ihrem, also auch bestärkst und sagst, okay, du musst das und das und das machen, aber du kannst natürlich auch Fehler machen. Und es ist auch in Ordnung, dass du weinst. Und es ist auch in Ordnung, dass du mal auszuckst und ausflippst. Nur, du musst dich entschuldigen. Du musst also bitte Danke sagen, Hallo, auf Wiedersehen und sich entschuldigen. Weil auch ich, wenn ich mal ausrast, sage ich auch nachher, es tut mir total leid, dass ich jetzt, weil ich habe es einfach nicht, das war mir jetzt einfach zu viel, ich habe dir das so oft gesagt und irgendwann will ich nicht mehr. Und irgendwann sage ich dann, nein, es reicht, Ende. Und danach sage ich ja, wenn man dann sagt, ja, warum bist du dann so böse, wieso schreist du dann so, sage ich, du, wie oft habe ich das schon gesagt? Wie oft habe ich dich darauf aufmerksam gemacht? Und irgendwann habe ich das Gefühl, du hörst mir nicht mehr zu und dann werde ich laut. Und es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe, aber ich habe in der Sekunde nicht mehr gewusst, was ich sonst machen soll. Und das ist in Ordnung, dass man das dann auch so artikuliert. Ich sage, ja, ich habe dich angeschrien. Ja, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen, aber ich konnte in der Situation nicht besser. Ich habe es nicht geschafft, mehr anders. Und wenn die Kinder weinen oder wenn sie sagen, ja, das ist, wenn sie in den Fernsehen sagen, ja, ich verstehe dich, dass du jetzt weinst. Und wenn du fertig bist mit dem Weinen, dann können wir noch einmal drüber reden. Ja, ich nehme sie dann auch in den Arm, sage ich, willst du allein sein oder soll ich dich in den Arm nehmen oder was brauchst du jetzt? Und ich sage, ich verstehe, bei meinem Größeren ist das ja so, der in der Pubertät ist. Ja. Mhm. Und ich sage, du, wer sagt, ich will jetzt allein sein, sage ich, ja, verstehe ich, aber verstehe auch, dass ich in 20 Minuten wiederkomme und wir das besprechen. Du bist nicht allein. Ich verstehe, dass du jetzt kurz Abstand brauchst, aber das läuft halt nicht so. Du bist noch in einem Alter, wo ich nicht akzeptieren kann, dass du, oder nicht akzeptieren will, dass du sagst, du musst nicht alleine mit deinen Problemen zurechtkommen. Ich bin da. Ja, ich werde immer da sein. Du kannst mich fragen. Ich kann mich auch nur hinsetzen und dich anstarren. Aber wir werden darüber reden. Ich lasse ihn dann auch nicht aus. Ja, ich lasse ihm zwar seinen Freiraum, aber er muss dann verstehen, dass man Dinge besprechen muss. Also da lasse ich sie nicht aus. Mhm. Also wie gesagt, ich finde das im Arbeitsleben auch wichtig. Man kann sich streiten und man kann diskutieren, aber man muss auch danach darüber reden, man muss es klären und es muss dann auch in Ordnung sein. Man darf nicht nachtragend sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch bei der Gudrun und bei mir ganz, ganz wichtig. Das nehme ich aber in die Familie auch mit. Wir können diskutieren, das kann alles schlimm sein und alles furchtbar, aber wenn wir es ausdiskutiert haben, muss man auch ein Hackerl drunter machen und darf nicht, aber das letzte Mal hast du, nein, weil das ist Gift, finde ich. Das ist Gift. Man muss auch verzeihen können. Das finde ich ist sehr, 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 sehr wichtig.
Das sind natürlich jetzt auch zwei Paar Schuhe, wenn du sagst, mit den Kindern besprichst du das und da gibst du deine Werte und das weiter. Finde ich übrigens sehr großartig, dass du so offen darüber sprichst, weil immer nur die heile Welt zu zeigen und das die
Also jeder, der sagt, er hat perfekte Kinder und sie haben nie Streit und ist alles perfekt, der lügt. Das sage ich jetzt einmal. Das behaupte ich jetzt einmal ganz, ganz frech.
und du lehnst dich vermutlich nicht ganz so weit aus dem Fenster, wenn du das sagst. Wenn es aber jetzt um die Kollegen geht oder um erwachsene Beziehungen, ja, ist das mit dem drüber reden, wenn der andere gerade aber nicht will, halt manchmal nicht so leicht. Also
das ist ganz
super, schwierig. Wenn du die Gudrun oder auch deinen Mann, an die genauso ticken und dann sagen, ja, red mal drüber.
Naja, die ticken nicht so. Das ist das Problem. Also ich rede dann, das ist eben auch so eine Schattenseite, ja. Ich spreche es in der Sekunde an, in der Emotion an. Weil bei mir ist es so, wenn ich nicht mehr in der Emotion bin nachher, dann denke ich mir, das war irgendwie, lass ich dann. Ja? Also ich, wenn mich was stört, sage ich es sofort. Weil ich mir denke, der andere kann ja vielleicht nicht wissen, dass es mich stört. Und das später anzusprechen, finde ich schwierig, weil der andere dann in einer ganz anderen Situation ist und in mir brodelt es dann vielleicht weiter schon tagelang und ich denke, ich muss mir die irgendwie... Und dann kommt der andere zum Handkuss und hat aber keine Ahnung, um was es eigentlich geht und dass es mich jetzt schon 10 Tage beschäftigt und so. Deshalb sage ich es lieber gleich. Das meine ich mit meiner direkten Art. Also ich sage immer gleich, wenn was nicht passt. Die Gudrun ist aber anders. Die Gudrun, da passiert was, es ärgert sie, es beschäftigt sie und das kommt eben dann urspät und sie konfrontiert mich dann damit und ich denke mir, um was geht es denn überhaupt? Also ich bin immer diese andere Person. Mhm. Und ich habe dann gesagt, Gudrun, das geht für mich nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du bist gerade angefressen auf mich, wegen was anderem eigentlich, das lässt du jetzt an mir aus, das geht für mich nicht. Damit kann ich nicht umgehen. Ich kann damit nichts anfangen. Und dann habe ich sie gebeten, dass sie versucht, mir das gleich zu sagen, dass ich Bescheid weiß, dass ich weiß, okay, das war jetzt nicht in Ordnung, oder? Und das hat sie gelernt. Und das hat sie gesagt, mittlerweile versucht sie das bei anderen Dingen auch zu machen, weil das hat sie bei mir als Qualität gesehen. Mhm. Ich habe es als eigentlich schlecht empfunden, dass ich immer alles gleich gesagt habe. Weil meine Eltern haben auch immer gesagt, zähl bitte zuerst bis 3, bevor du etwas sagst. Oder atme einmal vorher. Also das war eigentlich eine schlechte Seite. Also, aber wir haben da eben uns eben sehr angeglichen und vom anderen das mitgenommen, mhm, ja, was der andere braucht. Mhm. Aber das funktioniert nicht immer, das ist mir auch klar. Ja. Ja.
Auch das ist so, also in der, ja, Theorie. Oder also es funktioniert nicht immer, aber dann, nein, eben immer öfter oder, genau, ja, wenn man einfach drüber redet. Ich würde ein Thema auch noch ganz gerne ansprechen und ein bisschen weg von Familie und Konflikt, nämlich auch dein Umgang mit, wenn du gerade, du stehst seit langem, seit vielen Jahren auf der Bühne, seit jungen Jahren auch schon, und da bist du auch mit Auditions, Castings konfrontiert und hagelst wahrscheinlich auch immer wieder Absagen.
Ja, voll.
Wie bist du da umgegangen damit?
Es ist natürlich immer, man sagt, ja, bitte nehmen Sie es nicht persönlich, das ist klar, auf der einen Seite weißt du, dass es nichts Persönliches ist, weil meistens gibt es bei Auditions und Stellenausschreibungen im Theater gibt's Typen, die musst du erfüllen. Also sei es das Alter, sei es die Größe, sei es eben der Typ. Das ist natürlich dann schwierig zu akzeptieren oder zum Beispiel nur sagen, ja, wir haben schon jemanden, der so klein ist oder ein Typ ist wie du, dass wir können nicht einen zweiten auch nehmen. Da denkst du dir, ja, warum? Ich meine, das ist ja, was ist das für eine blöde Ausrede, denkst du dir? Aber ich verstehe das irgendwie schon. Also man darf es nicht persönlich nehmen, weil da geht es um optische Dinge oder da geht es auch darum, wenn du das hohe C nicht singen kannst, kannst du diese Rolle nicht singen, wo ein hohes C vorkommt. Das ist so. Ja? Oder wenn du nicht tanzen kannst und es ist aber ein Tanzmusical, da brauche ich nicht mehr denken, ja, aber irgendwie schaffe ich das schon und ihr könnt mir das doch beibringen. Nein, das geht einfach nicht. Ja? Das muss man lernen zu akzeptieren. Aber wo ich irgendwann mal wirklich, also da war ich, das war eine Zeit, wo ich sehr viele Absagen bekommen habe. Das waren für Werbungen. Ich habe viel für so Werbungen vorgesprochen, habe nie eine gekriegt, obwohl es immer darum ging, also Mütter zu casten. Und ich war ja Mutter zu dem Zeitpunkt schon. Ich bin mit 28 Mutter geworden und habe halt, ja, war aber eine der wenigen, die in meinem Alter schon ein Kind hatte. Und dann war ich auf Castings, wurde immer wieder für Müttercastings eigentlich. Ich habe es nie bekommen. Nie. Nie, 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 nie. Und beim meinem letzten Casting, wo ich gesagt habe, das ist das letzte Muttercasting, das ich mache, weil es geht mir so was von auf die Nerven. Das bin ich aber nur hingegangen, weil der Regisseur einfach ein sehr etablierter war, der auch Filme macht und deshalb habe ich gedacht, wurscht, da gehe ich jetzt hin, weil vielleicht braucht er mich mal für was anderes. So, da komme ich hin und sitze da schon wieder mit 15 anderen Frauen, die alle gleich alt sind wie ich, keine Mutter, ja, niemand auch nur annähernd irgendwie auch plant, Mutter zu werden oder was auch immer. Und dann bin ich reingegangen. Da kommst du immer rein und dann sagst du deinen Namen, sagst, ich bin Carolina Donasiadis, ich bin so und so viele Jahre alt, ich habe das und das gemacht. Dann zeigst du deine Hände, dann drehst du dich rechts und links und dann fangst du halt an, über dich zu erzählen. Und da habe ich wirklich, ich war so angepisst wirklich, dass ich da gestanden bin, gesagt habe, ja, bin Caroline Athanasiadis und ich bin hier die einzige Mutter. Ich weiß, dass ich den Job nicht kriegen werde, weil ich nicht ausschaue wie eine Mutter, aber ich bin es. Ja, auch Menschen wie ich kriegen Kinder und auch Menschen wie ich sind Mütter, aber ich weiß, ich werde es nicht kriegen. Aber danke, dass ihr mich eingeladen habt und bin da gegangen. Die Casterin hat sich so abgehauen, die hat es überhaupt nicht gepackt. Die hat gesagt, das war so lustig, sie weiß halt nicht, was ich sage. Ich weiß, ich kriege es nicht. Ich weiß, dass ich es nicht kriege, aber das war mir so wurscht, weil mein Bedürfnis zu sagen, ihr trotteln da alle, ja? Auch, es gibt nicht nur den Stereotypen Mutter, sondern ich bin halt auch, nur weil ich jung ausschaue, ja? Und ich bin nicht Teenager, werden Mütter, weil ich war 30 oder 31 zu dem Zeitpunkt. Habe ich gesagt, entschuldige, es kann ja nicht wahr sein, dass ich keine Mutterrolle spielen kann. Bin ich keine Frau? Also es hat mich so aufgeregt, dermaßen. Ich habe es natürlich nicht gekriegt. Na, eh nicht. Warum auch, ja?
Also auf das Ergebnis war ich jetzt gespannt.
Nein, natürlich okay. Nicht. Okay. Und dann habe ich die Werbung gesehen und habe mir gedacht, ja, die hat kein Kind. Ja, nix. Das ist einfach nur ein Stereotyp. Das hat mich wirklich, also das, sowas regt mich immer noch auf. Ja.
Das merkt man auch,
wie das ist echt der Wahnsinn. Ja.
Und hast du dann aber auch andere Castings zum Beispiel sehr persönlich dann letztendlich genommen, auch wenn es heißt, ja, nimmst nicht persönlich, aber es ist halt leichter gesagt als getan.
Was ich auch persönlich genommen habe, also das habe ich wirklich persönlich genommen, weil da haben sie mal eine Griechin gesucht. Und ich meine, habe ich mir gedacht, na, entschuldige, bin ja gespuckt. Es war alles, also die Stellenausschreibung, also die Rollenausschreibung war ich. Also das war, ich habe alles erfüllt, alles. Also es gab nichts, wo ich mir dachte, geil, ich bin wirklich ich. Habe alles erfüllt, alle Kriterien und dann habe ich eine Absage bekommen und dann hat sie gesagt, nein, eigentlich, wir wollten dich eh haben, also Regisseurin und Ding, weil das war auch eine ORF-Produktion damals und dann haben sie gesagt, ja, aber der ORF hat sich anderwertig entschieden und dann hat es eine Puerto Ricanerin bekommen, die schaut griechischer aus. Da habe ich gesagt, bitte? Ich habe gesagt, Entschuldigung? Ich sage, wenn ihr nach Griechenland fahrt, da schaut kein, also habe ich gesagt, hä? Da habe ich mir auch gedacht, das soll ich nicht, aber nein, aber nicht persönlich nehmen, weil der hat griechischer ausgeschaut als du, sage ich, das gibt es. Entschuldige, nein, einfach nein. Das habe ich nicht gesagt, das nehme ich persönlich, weil das ist ja wirklich absurd. Und dann hat es geheißen noch, und dann haben sie mir noch gesagt, könntest du uns ein paar so griechische Sachen aufschreiben? Und habe ich gesagt, natürlich. Ich sage, na klar, mache ich, kein Problem. Also das habe ich dann nicht getan.
Habe ich rausgehört, dass du das nicht getan hast.
Habe ich dann doch zu stolz dazu. Ja.
Ist das auch so diese Ungerechtigkeit? Das ist das, die mich in dem Moment dann so fuchtig macht.
Ja, das fand ich echt. Ja. Also das war halt dann auch so, dass ich halt nicht, ich bin halt immer sehr klein. Ich wurde auch immer im Theater ich habe immer nur Hosenrollen bekommen. Ja, ich habe immer entweder das Stubenmädel oder den Buben gespielt. Immer. Weil ich, nein, du schaust nicht aus wie eine Frau. Denkst du so, was heißt, ich schaue nicht aus wie eine Frau? Ich bin eine Frau. Nein, das ist der Typ, weil ich halt klein war und immer so wie ein Kind. Ich habe immer die Kinderrollen gespielt. Also Buben und Kinder. Und ich habe mir auch gedacht, ja, ich meine, ich habe es auch gern gemacht. Das war ja nicht schlimm, wenn ich dann eine Rolle bekommen habe. Und ich habe dann jede Rolle auch gut gespielt. Also nach bestem Wissen und Gewissen gespielt. Aber mich hat dann einmal eine Regisseurin besetzt als Hauptrolle, die, wie gesagt, die Frau war in dem Stück, also das Mädchen in dem Stück, die am Ende dann den Burschen kriegt oder den Mann kriegt. Und ich habe, als sie mir gesagt hat, dass ich das spiele, bin ich hingegangen und gesagt, wieso besetzt du mich so? Das ist ja eine Frauenrolle. Und sie, ja, du bist ja eine Frau, oder? Und das war die Erste, die gesagt hat, ja, du bist ja eine Frau. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, ich spiele eine Frau, ich darf Kleider anziehen, ich darf verliebt sein, ich darf eine Frau spielen. Ich war fertig. Das war wirklich für mich das ganze Organ, das ist immer noch ein bisschen ein Trauma gewesen. Es war eine lange Zeit ein Trauma einfach. Immer Burschen und immer und deshalb. Und dieses Trauma habe ich tatsächlich erst bei Dancing Stars aufgearbeitet. Weil das war das erste Mal, dass ich als Frau gesehen wurde. Mit Kleidern, mit Glitz, aber ich durfte halt auch zu den Dingen stehen, die ich halt immer, also zu den Aussagen stehen, die ich tätige, weil ich eben sage, es ist trotzdem wichtig, dass Frauen können trotzdem Kleider anziehen und gleichberechtigt sein wollen. Also gleich viel verdienen wie ein Mann. Also ich habe gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Aber es war trotzdem so, dass ich einmal als Frau gesehen werden durfte. Das war erst bei Dancing Stars. Also war das dort viel aufgebrochen. Ja? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das habe ich erst mitbekommen, als ich mittendrin war.
Ja. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil ich getanzt habe auch. Und ich auch durchs Tanzen. Ja. Und ich war zum ersten Mal gerade emotional mit dir hier.
Ja.
Durchs Tanzen mich zum ersten Mal als Frau gefühlt
habe. Ja, so ist es. Das Tanzen, das löst das
und
aus.
Wenn wir rumba tanzen und ja. So gerade bei den lateinamerikanischen Tänzen, ja. Wo es dann so lasziv wird ja. Und sexy ein bisschen. Ja. Und das ist natürlich, also das, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, dass es ein Kleid anzuhaben oder ja. Irgendwie sich sexy, also zu fühlen, ein Widerspruch wäre, dass ich Gleichberechtigung leben will ja. Im Alltag und gleich viel verdienen will. Also auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen.
Aber Tanzen schön, löst das aus und das hat bei mir auch ausgelöst. Das hat bei mir, weil wenn mir das jemand gesagt hätte, dass ich im Fernsehen mal stehe und heule, dann hätte ich gesagt, das hättest du wohl gern gehört, sicher nicht. Aber die Tanzen ist halt sehr nah am Körper an sich selbst. Ja? Und du musst halt, wenn du wirklich tanzen möchtest, wenn du mit allem, meinem ganzen Körper tanzen möchtest, musst du halt loslassen. Du kannst gewisse Dinge nicht mehr festhalten. Und das ist mir halt auch passiert. Und das hat mich eben so, also fertig gemacht stimmt nicht, sondern das hat mich damals auch so aufgebrochen. Und das hat so eine verletzliche Seite in mir aufgemacht, wo ich gesehen habe, hey, ja, ich will auch als Frau gesehen werden. Ich will nicht immer die starke Kleine, die sich da hinstellt und sich den Männern einfach wirklich in den Weg stellt und sagt, ich bin zwar klein, aber ihr habt es mich zu sehen. Ihr habt es mich anzuhören. Ihr habt es mich zu akzeptieren. Das habe ich einfach über die Jahre, wenn du das immer machst und immer kämpfst und immer ruderst und immer hüpfst, ja, damit man dich sieht. Und dann stehst du da im rosa Prinzessinnen-Glitterkleid und alle jubeln dir zu und sagen, wie schön du tanzt und wie schön das ist. Und du denkst dir, was passiert denn da gerade? Das backe ich ja eigentlich nicht. Aber das ist, was Tanzen auch auslöst. Extrem. Ich habe immer gesagt, Tanzen ist Emotion und das ist es. Und wenn du mit Emotionen tanzt, dann ach, das ist das Schönste der Welt. Ja, du kannst so aufmachen und so genießen und dich reinfallen lassen und einfach nur sein. Es ist so schön einfach. Ja? Und das ist auch in Ordnung. Mhm. Ja? Weil, wie gesagt, ich muss ja nicht. Wir alle stellen sich vor einer Mante in den Waldvierteln, stellen sich in einer Lodenhose und müssen da. Nein! Das ist doch ein Blödsinn. Und jetzt nichts gegen Waldviertel. Ich finde Waldviertel super. Aber weißt du, das heißt das nicht.
Es hat einfach ganz unterschiedliche Facetten.
Ja, natürlich.
Und das Tanzen. Und viele belächeln es auch und sagen, es ist kein echter Sport.
Ja, ja.
Macht es mal und dann wie.
Ja. Das heißt nicht umsonst Tanzsport.
Genau.
Also ganz ehrlich, dass da jeder, der das sagt, der sagt, passt, geh mal eine Stunde trainieren.
Genau. Dann wird es wahrscheinlich nicht mehr sagen.
Genau.
Und ja.
Also Tanzen ist großartig.
Ja, Tanzen ist großartig. Einen besseren Abschluss hätte ich jetzt gerade heulend, ja. Mit den Tränen runterkullernd, ja. Mich als Frau fühlend. Ja. Danke für diesen Folgenabschluss, wobei Abschluss, Gesprächsabschluss, wir kommen ja jetzt noch zum Kaugummiautomaten.
Ja.
Und habe ich jetzt einen Satz fertig geschrieben? Einen schöneren Abschluss hätte ich mir nicht vorstellen können, das wollte ich noch sagen. Ich danke dir.
Danke.
Auch für deine Offenheit und Ehrlichkeit, sodass einfach ein bisschen eben das viele Themen zu enttabuisieren und auch anzusprechen, wie sie eben auch sind.
Genau.
Genau. Ja. Die zwei Seiten eben. Und auch der Kaugummiautomat, der jetzt vor uns steht, hat zwei Seiten. Und du darfst jetzt wählen, du drehst an beiden Seiten, aber an welcher Seite du zuerst drehst. In einer sind bunte, ziemlich große Kaugummikugeln drinnen und im anderen sind bunte Zettel drinnen und da sind dann Fragen drauf oder wie auch immer, die manchmal blöd sind, manchmal lustig.
Ich wäre an den Fragen drin, weil ich habe früher diese Kaugummiautomaten sehr oft verwendet, muss ich ehrlich sagen, mit diesen kleinen Kügelchen. Aber jetzt ist es mittlerweile so, ich habe früher urviel Kaugummi gekaut, extrem viel im Auto habe ich immer auf. Ich habe es mir abgewöhnt. Ich habe mir wirklich abgewöhnt, Kaugummi zu kauen. Ich habe mir gedacht, ich habe es einfach exzessiv betrieben und dann habe ich irgendwann gesagt, stopp, das ist ja nicht mehr normal. Also deshalb werde ich an der rechten Seite drehen, wenn ich darf.
Du unbedingt, du drehst an der rechten Seite, du drehst auch an der zweiten, weil du drehst immer an beiden Seiten. Aber wenn du den Kaugummi nicht nehmen magst, dann nehme ich ihn gerne. Es gehört nämlich ein bisschen dazu, dass man so ein bisschen reinknatscht ins Mikro.
Ja, okay, das ist in Ordnung.
Aber du, wie gesagt, wenn du ihn nicht magst, dann nehme ich das gerne. Zumindest eine von uns knatscht.
Auch Kaugummiautomaten können zwei Seiten haben.
Ist das lustig? Ich habe das schon so lange nicht gemacht. Ich finde das großartig.
Rosa.
Ja, du darfst.
Ich nicht. Okay.
Du darfst. Das ist mir.
Aber.
Geht das auf?
Mhm.
Ja.
Ich stelle Fragen.
Du stellst Fragen.
Mhm. Ein roter Zettel.
Der rote Zettel, genau.
Oh. Oder stellst du?
Nein, kannst du. Bitte.
Hm. Noch nie habe ich betrunken ein Auto gesteuert.
Das stimmt nicht, das habe ich schon. Ich habe auch meinen Führerschein dafür abgegeben und seitdem mache ich es nicht mehr. Ist aber schon sehr lange her. Schon echt lange her. Und das Lustige war, also lustig im Nachhinein, das war für eine Strecke von, sagen wir mal, 500 Metern, bin ich und habe das, weiß ich noch, das Rotweinglas habe ich fast ex runter und habe gesagt, weil ich fahre jetzt nach Hause, habe das runter, bin ins Auto gestiegen, bin wirklich nur von einer Ringseite auf die andere Ringseite gefahren, weil ich dort gewohnt habe. Ich meine, jetzt einfach stehen lassen können, total bescheuert. Und da hat mich ein Polizist aufgehalten, der war eh total süß, also ich muss blasen, dann habe ich ein Promille gehabt. Weil ich gerade, ich habe es, weißt du, und er sagt, ja, wann haben sie es? Sage ich, vor 5 Minuten. Sagt er, na, jetzt warten wir noch ein bisschen und Ding. Und ich habe gesagt, na, das, ich habe es gerade ausgedrungen, es wird jetzt nicht besser werden, ja. Und er sagt, ja, sie müssen stehen, das habe ich stehen gelassen, habe ich einen Monat meinen Führerschein abgegeben, habe Strafe gezahlt und habe, wie gesagt, bin dann einen Monat halt öffentlich gefahren und seit diesem Zeitpunkt fahre ich, also trinke ich gar nichts mehr. Also wenn ich mit dem Auto fahre, gar nicht. Und das ist auch super gewesen, weil wie gesagt, ich bin damals aber auch nie wirklich betrunken Auto gefahren, ja, irgendwo hin. Da habe ich wirklich nur gewusst, ich fahre in der, und es war 4 in der Früh. Mhm. Da habe ich mir auch gedacht, okay, am Ring um 4 in der Früh, pff, wurscht, egal, wird nichts sein. Aber es ist einfach ein Blödsinn und das sollte man nicht machen. Und ich habe es, das war mir so eine Lehre. Eigentlich bin ich jetzt ganz froh, dass mir das passiert ist so früh, dass ich das einfach gar nicht mehr mache. Mhm. Also überhaupt nicht.
Und Gott sei Dank ist nicht mehr passiert.
Nein, das war ein absolutes Glück. Ja. Es ist einfach wirklich ein vollkommener Blödsinn. Und deshalb bin ich da jetzt sehr militant dagegen. Also ich mag das gar nicht. Ja.
0,0.
Genau.
Noch nie habe ich Schule oder den Job geschwänzt?
Doch, bitte, eine natürliche Schule geschwänzt. Ach, ich habe es jetzt verjährt, deshalb kann ich es sagen. Also Job geschwänzt? Nein, also wenn ich krank war, das ist immer sehr mühsam gewesen, da habe ich immer noch sehr, sehr krank gespielt. Wenn es wirklich nicht mehr gegangen ist, dann habe ich gesagt nein. Aber Schule habe ich geschwänzt, ja.
Auch ohne dem Wissen deiner Eltern?
Ja.
Ja. Dann ist es erst so richtig schwänzen,
finde ich. Natürlich, entschuldige. Sag Mama, ich gehe nicht in die Schule, weil ich habe keinen Bock. Nein, das kann schwänzen. Nein.
Noch nie habe ich mich selbst für etwas belohnt?
Doch. Ich belohne mich regelmäßig. Das habe ich aber erst lernen müssen. Also ich belohne mich regelmäßig, ja.
Womit dann?
Dass ich dann eigentlich meinen Mann und mich irgendwohin zum Essen einlade oder so. Oder dass ich sage, jetzt gehen wir wir machen jetzt die bessere Flasche Wein auf. Die habe ich mir früher immer aufgehoben für super tolle Anlässe. Ich denke mir, nein, da belohne ich mich jetzt schon früher. Ja.
Mhm. Noch nie habe ich ein Kleidungsstück getragen und es am nächsten Tag zurückgebracht?
Das habe ich noch nie gemacht. Das habe ich wirklich noch nie gemacht.
Noch nie habe ich eine Freundin oder einen Freund in den April geschickt.
Das mache ich regelmäßig. Natürlich, ich mache das immer.
Das steht jetzt an.
Ja, ich mache das immer und ich überlege mir immer sehr lustige Sachen. Also ich habe für meinen Mann, für meine Kinder und für meinen Vater.
Jetzt schon einen Plan?
Immer. Ich weiß gar nicht. Ich habe so viele Sachen schon gemacht, dass ich gar nicht, damals habe ich meinen Vater noch im Geschäft, da wie das gehabt hat, da habe ich dann irgendwelche Lieferanten noch hingeschickt, die ihm irgendwas ganz was Lustiges gebracht haben und gesagt, das hat er bestellt und so, also wirklich ganz viel Blödsinn. Meinen Papa, oder dass ich ihm gesagt habe, hey, wo bist du, Papa? Ich warte auf dich, wo bist du? Wieso bist du nicht da? Wir haben es ausgemacht. Und er, ach so, ja, wie, was, wo bin ich, was? Und so. Oder dass ich in der Früh eben ihn Anruf und eben da weiß ich, dass ich ihn erwische immer, da kann ich ihn immer sehr gut erinnern. Und er weiß es einfach nie. Er fällt immer drauf rein. Jedes Jahr. Das ist großartig.
Und da haben auch andere offensichtlich mitgespielt, wenn du gerade Lieferanten noch mit einbezogen hast.
Ja, das habe ich früher gemacht. Also jetzt mache ich eigentlich viele Sachen selbst. Aber jetzt muss ich schon aufpassen, dass mein Großer mich nicht in den April schickt. Ja, der kennt mich schon.
Ja, aber das ist verdient, würde ich sagen.
Ja, ich finde auch.
Wer austeilen kann, muss auch einstecken. Und
so
das kannst du.
Ist es. Mhm.
Wir sind jetzt auch mit den Kaugummi-Automaten-Fragen am Ende. Mhm. Und ich danke dir. Wir zeichnen die Folge zwar eine Woche vorher jetzt auf, also kurz vor dem 1. April, aber wir spielen sie in der Osterwoche raus. Und deshalb habe ich jetzt einen Osterhasen für dich und wir machen dann Fotos für Instagram und so. Und ich wünsche allen da draußen frohe Ostern und dir auch, Caro. Danke, dass du da warst.
Danke für die liebe Einladung. Danke vielmals.
Und weil wir gerade so unverblümt ehrlich sind, gestehe ich, dass ich die letzten 10 Jahre meine Social-Media-Kanäle ausschließlich passiv konsumiert habe und gerade erst beginne, Facebook und Instagram so richtig für mich zu entdecken und aktiv zu bespielen. Deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram folgt oder auf meiner Webseite miriamlabus.at vorbeischaut. Ihr findet dort auch Hintergrundinformationen und Fotos zu meinen Gästen. Hinterlasst mir gern eure Kommentare und Meinung. Schreibt mir Fragen, die ich dann in den Kaugummiautomaten einwerfen werde. Und vielleicht beantwortet ja mein nächster Gast eure Fragen. Und um sicher zu gehen, dass ihr ab jetzt keine Folge verpasst, würde ich mich freuen, wenn ihr Ein Gast, zwei Seiten bei Apple Podcast und Spotify abonniert und schreibt mir auch gern eine Bewertung. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.